Vielleicht haben Sie es auch wahrgenommen, diese Woche fordert uns die ARD heraus, über unseren Glauben nachzudenken. Themenwoche, woran glaubst du? Und wenn ich das ganze Heft durchblätter, merke ich, Glaubensdinge sind irgendwie gerade Thema. Ganz viele Sender, die was über den Glauben bringen. Vorgestern am Freitagabend lief der Film Die Konfirmation. Da will sich ein Junge konfirmieren lassen und seine Eltern sind schockiert. Was haben wir in unserer Erziehung falsch gemacht? Sie sind Atheisten und glauben nichts, so meinen sie, aber sie glauben doch was. Was antwortest du denn auf die Frage, woran glaubst du? Wir Christen nennen uns Christen, weil bei unserem Glauben im Mittelpunkt Jesus Christus steht. Wir haben einen Glauben, bei dem es entscheidend auf die Beziehung zu Gott ankommt. Bei uns muss es also heißen, nicht woran glaubst du, sondern an wen glaubst du? An Jesus. Jetzt aber, wer ist denn dieser Jesus? Infos über ihn bekommen wir vor allem in der Bibel. Wir sind neben einer Beziehungsreligion eine Schriftreligion. Und dort in der Bibel findet man so manches. Ja. Ich habe hier mal einen Steckbrief gemacht über diesen Jesus. Und da findet man allerhand. Welche Geschwister hat er eigentlich gehabt? Wo hat er überall gewohnt? Vieles, was bekannt ist, vielleicht findest du aber auch was, was nicht so bekannt ist. Aber das ist nichts Besonderes. So ein Steckbrief kann man über jeden von hier machen. Über dich und mich, über jeden. Ich möchte dem Geheimnis dieses Jesus auf die Spur kommen. Wieso ist er bis heute für viele interessant? Warum glauben circa ein Drittel der Weltbevölkerung an Jesus? Auch die Reformatoren haben vor 500 Jahren bewusst gesagt, Jesus, der gehört in den Mittelpunkt. Warum? Jesus Christus allein, kein anderer als er. Warum denn? Schauen wir, was wir rausfinden. Gott begegnet uns, indem er Mensch wird. Meine erste These lautet, Jesus kommt als Gast. Er besucht uns. Er hätte ja auch ganz anders kommen können. Als Chef zum Beispiel, als Schöpfer der ganzen Welt, da hätte er alle Gründe zu gehabt. Doch er spielt sich nicht auf als Boss, als Bestimmer oder sogar als Diktator, ganz das Gegenteil. Er kommt in sein Eigentum als Gast. Im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 1, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ist eine Umschreibung für Jesus und genauer übersetzt heißt es, er zeltete unter uns. Er ist vorübergehend als Gast da. Und jetzt machen wir uns klar, was das für Jesus heißt. Er gibt alle seine Vorrechte auf und wird Mensch, wird Teil dieser Welt. Und als Mensch teilt er das Leben der Menschen. Genau dieser Menschen in Israel damals, genau zu dieser Zeit, er zieht sich an wie die damals, er hat seine Frisur wie die damals, hat Sandalen wie die damals und so weiter. Er lebt mit ihnen, denkt wie sie, fühlt wie sie, feiert mit ihnen, leidet mit ihnen, er ist einer von ihnen. Er weiß, was sie beschäftigt, was sie freut, was sie traurig macht, Alltagssorgen. Er wohnt einfach mitten unter ihnen. Er ist Teil dieser Welt. Vier Aspekte. Wie genau kommt Jesus als Gast? Ich behaupte, zuerst kommt er als Lernender. Er kommt und hat Anteil. Wird Teil dieser Kultur, der Alltagswelt, identifiziert sich ganz eng mit ihnen und deswegen versteht er sie so gut. Das ist Punkt 1, den ich festhalte. Wie kommt Jesus? Zuerst mal als lernender Gast. Er hört zu, er ist da, er versteht. Jetzt wäre das ein bisschen wenig, wenn das alles wäre. Das ist ja nicht alles. Das ist erstmal quasi der Input und jetzt reagiert Jesus drauf. Und die Menschen erleben ihn Und sie merken, der ist anders. Wie der sich verhält, was der sagt, was er tut, das macht Eindruck. Und so nach und nach vertrauen sie sich ihm an. Und das hängt mit dem zweiten Punkt zusammen. Er ist nicht nur Lernender, sondern er kommt vor allem als dienender Gast. Das ist ja jetzt erstmal ein Widerspruch in sich. Ein Gast, der dient normalerweise nicht, sondern der wird bedient. Wenn du in eine Wirtschaft gehst, vielleicht gehen sie nachher in eine Wirtschaft, ich weiß es nicht, dann gehen sie auch nicht einfach in die Küche und an den Kühlschrank und holen sich was raus, sondern der Gastgeber, der bedient. Aber Jesus lebt ganz demonstrativ diesen Widerspruch. Er kommt als Diener und die Menschen merken, bei ihm darf ich erstmal Platz nehmen, er beschenkt mich. Ein Vers drückt es besonders gut aus, Markus 10. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Jesus hat überhaupt nichts Egoistisches an sich, sondern immer das Wohl der Menschen im Blick. Die Bedürfnisse dieser Leute, und das erleben sie und spüren sie. Zu wie vielen kam er? Hat erst mal zugehört, hat gelernt, wie geht's dir, was ist das Problem? Und dann hat er geholfen. Er hat geheilt, hat sie Wunder sehen lassen, sie satt gemacht, Vergebung zugesprochen und vieles mehr. Die Menschen erleben ihn als einen Lernenden, als einen Dienenden und sie erleben was vom Himmel, vom Paradies. Und immer wieder betont Jesus, so sollt ihr es auch machen. Eure Haltung soll die von einem Diener sein. Völlig egal, welche Position du hast oder welche der andere hat. Besonders eindrücklich die Fußwaschung. Ein Lehrer, der sich nicht zu fein und zu schade ist, sich zu bücken, das Handtuch in die Hand zu nehmen, anderen die Füße zu waschen, sich die Hände schmutzig zu machen. Und das Volk versteht sehr gut, dieser Mann, der gibt uns nicht einfach das, was wir uns wünschen. Das ist kein Kaugummiautomat, oben Geld rein, unten das Gewünschte raus, sondern er gibt uns das, was wir brauchen. Und das ist ein großer Unterschied. Jesus kennt den Unterschied zwischen Befriedigung von Wünschen und Befriedigung von Bedürfnissen. Seine Hilfe zielt auf die Würde des anderen. Und weil er nur begrenzte Zeit als Gast da ist, lehrt und schult er 12 Jünger, die das lernen sollen. Ich bin Diener. Und er bereitet sie vor, dass wenn er geht, sie nach seinem Vorbild handeln und sein Tun Kreise zieht. Er ist ihr Mentor. Dieser zweite Punkt, Jesus, der Sozialarbeiter. Er hilft, er sieht die Bedürfnisse und die stillt er. Aber das reicht immer noch nicht. Diesen Jesus zu beschreiben, reicht es nicht. Er ist mehr als diese zwei Punkte. Darum der dritte. Jesus, der rettende Gast. Dieser Vers in Markus 10, der geht weiter. Er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Was ich bisher beschrieben habe, die zwei Punkte, das finden viele ziemlich toll. Wie er sozial ist, wie er sich kümmert um die vergessene Gesellschaft. Aber Jesus will mehr. Bei allem, was er tut, spricht er die Menschen immer wieder an auf ihr Verhältnis zu Gott. Wie hältst du es mit diesem Gott? Und dabei stellt er ihnen Gott vor als den Vater. Vater impliziert Nähe. Ein guter Vater will Nähe, schenkt Liebe, setzt auf Beziehung. Ich stelle mir vor, Jesus ist so eine Art Vermittler zwischen Gott und mir, zwischen Gott und den Menschen. Und wenn man genau hinschaut, ordnet er alles diesem Ziel unter, Menschen in Verbindung mit dem Vater zu bringen. Nur Verständnis und nur Sozialarbeiter ist ihm zu wenig. Darum, sein Dienen geht so weit, dass er bereit ist, ans Kreuz zu gehen. Warum? Das Kreuz ist ja nicht ohne Grund das Symbol fürs Christentum. Das Kreuz ist der Kern unseres Glaubens. Warum? Dort am Kreuz zeigt Jesus die Tiefe, mit der er bereit ist zu dienen. Er gibt sich selber hin. Er steht dazwischen in dieser Mittlerrolle zwischen Gott und mir und er kümmert sich um das, was ich am liebsten verschweige, meine Schuld. Und keiner kann behaupten, er hätte keine Schuld. Jesu Kreuz ist das größte Müllentsorgungsprojekt aller Zeiten. Denn Schuld ist was, was trennt es. Sie trennt Gott und mich. Sie treibt einen Keil zwischen Gott und mich. Und genau das will Jesus ändern. Im Kolosserbrief, da wird das mal beschrieben mit dem Bild, was denn eigentlich am Kreuz passiert. Dieses Bild. Jeder von uns steht da und hat einen Schuldschein in der Hand. Und da steht alles drauf, was du verbockt hast. Alles, allen Müll, den du jemals fabriziert hast. Und Jesus kommt zu mir, nimmt mir diesen Schuldschein ab, trägt ihn hoch ans Kreuz und dort nagelt er ihn fest. Das heißt, ich bin's los. Es ist weg. Ich bin frei davon. Mein Müll ist entsorgt. Mein Verhältnis zu Gott, das ist jetzt bereinigt. Da ist nichts Trennendes mehr. Aber Jesus ist deswegen nicht nur der Vermittler, sondern das kostet ihn was. Damit Versöhnung funktioniert, kostet es was. Er ist nicht nur der Vermittler, sondern wieder im Bild ein unschuldiges Lamm, das stirbt. Versöhnung kostet. Aber damit nicht ich sterbe, stirbt er. Unschuldig. Dienen bis zum Tod, weil er unser Wohl im Blick hat. Er kratzt nicht nur an der Oberfläche, macht den Magen satt, heilt äußere Wunden, sondern Jesus geht tiefer. Er will bis an mein Herz. Er stillt meinen Hunger nach Gott. Er bereitigt Lebenslügen. Er stillt meinen Lebenshunger und jetzt gibt er mir Sinn für mein Leben. Denn jetzt lebe ich anders als vorher. Der vierte Punkt noch. Wenn ich verstanden habe, wer dieser Jesus ist, was er tut, am Kreuz, dann will ich ihm gehören und ihm nachfolgen. Ich will glauben. Und genau das lebt Jesus vor. Wie geht denn Glaube? Wie kann ich denn mit diesem Gott umgehen? Und da entdecken wir in der Bibel zwei zentrale Punkte. Wie lebt er Glauben? Das eine, er zieht sich immer wieder zurück, will allein sein mit dem Vater. Diese Zeiten, wo er nur er und der Vater, die sind ihm ganz arg wichtig. Seine Jünger sagt er, diese Zeit für mich ist lebensnotwendig, wie tägliche Nahrung. Weil was passiert denn dort in der Zeit, wo er mit dem Vater alleine ist? Da geschieht Klärung. Wie stehen wir zueinander? Gibt es was, was sich da wieder zwischen uns stellt? Da tanke ich auf, wenn ich mit dem Vater zusammenkomme. Ich bekomme Trost, ich bekomme Mut, so zu leben, dass der Vater sich freut. Und dort beim Vater geschieht noch was? Ich bekomme einen Auftrag. Und das ist das Zweite, was mir auffällt, wenn ich in der Bibel lese. Jesus lebt Glaube, indem er sich zurückzieht und indem er einen Auftrag annimmt. Denn dort beim Vater, da verändert sich der Blick für diese Welt. Und er sieht, der Vater meint's gut mit mir, aber auch mit den anderen. Und darum kann er gehorsam sein bis zum Tod. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Jesus weiß, das ist mein Auftrag, zwischen Vater und uns Menschen zu vermitteln. Und das ist jetzt der Sinn seines Lebens. Mir fällt auf, in unserer Kirche wird oft betont, dieses Emotionale. Zeit mit Gott verbringen, für ihn Zeit sich nehmen, beten, Geborgenheit, sich verstanden wissen. Aber das andere, das gehört genauso dazu. Gott traut mir was zu. Er hat einen Auftrag für mich. Gott fordert mich heraus und es kostet Hingabe. Diese vier Aspekte, die sehe ich bei Jesus. Er kommt als lernender Gast, als dienender, als rettender und als glaubender. Und du hast gemerkt, so wie den Menschen damals begegnet ist, genauso macht er es heute auch. Jetzt diese vier Punkte auf dich angewendet. Wo wartest du, dass Jesus dir zuhört, dich versteht, dass er dich in deiner Situation sieht? Wo wartest du, dass Jesus Sozialarbeiter ist, dass er dir dient, mit seiner Macht bei dir eingreift und das verändert? Und Retter, kannst du sagen, ich habe eine Beziehung zum Vater, wir sind versöhnt, ich weiß, Jesu Kreuz gilt mir? Und wenn du das sagst, was kannst du abgucken bei Jesus, wie er glaubt? Lässt du dich ein auf diese emotionale Seite, Zeit mit Gott verbringen? Und bist du auch bereit, einen Auftrag von ihm anzunehmen? Überleg mal, was könnte es für dich heißen konkret? Welcher Auftrag könnte das sein? Und jetzt als letztes nehme ich diese vier Haltungen, die Jesus vorlebt, und behaupte, das ist doch die beste Anleitung, wie wir als Gemeinde zusammenleben. Das ist Jesu Gemeindeleitfaden für uns, für seine Nachfolger. Dass wir es machen wie Jesus, dass wir erstmal kommen und lernen, den anderen verstehen wollen. Wir meinen ja ganz schnell immer, ich weiß, was dir fehlt, ich weiß, was du tun solltest. Gemeinde heißt zuhören, Zeit nehmen, da sein. Dann aber auch einander dienen. Einander Sozialarbeiter sein. Den anderen im Blick haben. Was braucht er denn jetzt? Das Retten, das ist allein Jesu Aufgabe. Aber wir können indirekt beitragen, indem wir von Jesus erzählen und dass wir schwärmen, wie gut haben wir es denn bei diesem Vater. Aber Retter ist er allein. Und dann Glauben, Leben. Die Beziehung zum Vater, emotionale Ebene, aber auch diese ganz praktische Ebene. Jesus lebt vor, wie Gemeinde geht. Am Anfang habe ich gesagt, Christen nennen sich Christen, weil bei ihnen Jesus Christus im Mittelpunkt steht. ARD und andere Sender stellen Religionen vor. Und sie hinterfragen uns, woran glaubst du? Woran glaubst du? Ich glaube an Jesus Christus. Er ist für mich der Einzige, weil bei ihm finde ich das, was ich bei keiner anderen Religion finde. Bei keinem anderen Religionsstifter sehe ich, dass er lernt, dass er mir dient, dass er mich rettet und dass er mir Glaube vorlebt. Woran glaubst du?